shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge des The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und wie immer mit am Start ist der Marius aus Köln. Moin moin.
Servus, grüß dich. Alles gut bei dir?
Ja, es hat wieder ein bisschen abgekühlt. Von der Corona-Impfung habe ich mich auch erholt. Hat mich ehrlicherweise ziemlich umgehauen. Ich habe meine zweite Impfung am Montag bekommen und war dann wirklich 2 Tage komplett aus dem Leben.
Schöne Männergrippe abgeholt dadurch, sehr cool. Ich hatte tatsächlich auch am Montag die Impfung, Johnson Johnson, deswegen musste ich nur die eine mitnehmen und war am Dienstag gleichfalls ziemlich am Ende. Aber naja, die 1-2 Tage, die man dadurch verliert, die sind das, denke ich, allemal wert.
Ja, definitiv. Also Leute, wenn ihr das hört, lasst euch impfen, bringt uns alle voran.
Wir wollen wieder in den Biergarten. Merkel macht Shisha auf. Was haben wir sonst noch so an bescheuerten Aussagen dazu? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Lasst euch impfen. Tut nicht so stark, wie wir alle meinen. Und dann können wir bald wieder draußen Basketball zocken. Hier war tatsächlich auch in den letzten Wochen zunehmend wieder mehr los, was, glaube ich, nicht nur am Wetter lag, sondern auch, dass allgemein die Leute wieder Bock drauf haben, ein bisschen zocken zu gehen. Ja. Und von daher nähern wir uns doch schon wieder der Normalität. Hat leider keiner so performt wie Trae Young. Hast du das Spiel heute Nacht gesehen? Richtig krass, was er da wieder ab...
Unfassbar crazy. Ich bin ja tatsächlich bisher nicht so wirklich auf den Trae Young Hype Train aufgesprungen. In der Serie gegen die 76ers habe ich das alles mehr noch dem Unvermögen der 76ers zugeschrieben als den guten Leistungen von Trae Young und den Hawks. Aber was er gestern im Spiel da wieder abgeliefert hat, das war schon einfach unfassbar. Also 48 Punkte, Playoff Career High, neues für Trae Young, nachdem er es erst in der Serie davor aufgestellt hatte. Dazu 7 Rebounds, 11 Assists. Und es ist einfach unfassbar geil, mit was für einem Selbstbewusstsein der Typ spielt, was er für Aktionen raushaut. Also dieser Backboard LEU Pass zu John Collins ist einfach nur eine Frechheit. Das siehst du teilweise im All-Star Game nicht.
Ja, sehr, war sehr, sehr geil. Ich liebe das auch. Also ich mag das, wenn jemand mit so einer Arroganz spielt, aber es dann halt auch mit Leistung untermauern kann. Also es ist immer ein bisschen affig, wenn da jemand so eine Show macht, aber dann eben nicht 48, 7 und 11 auflegt, wie Young in der vergangenen Nacht. Er untermauert das. Er kann auch im Interview danach sagen, was er möchte, weil die Leistung hat absolut gepasst. Und die Hawks gehen damit 1-0 in Führung gegen die Bucks. Hat mich durchaus auch ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, okay, die Bucks wollen da gar nicht erst Zweifel aufkommen lassen, dass sie das beste Team im Osten sind. Das wird jetzt eine sehr, sehr geile Serie mit Heimrecht für Atlanta nach aktuellem Stand.
Ja, das ist krass. Also direkt wieder Spiel 1 geklaut, nachdem sie es, glaube ich, gegen die Knicks schon gemacht haben, gegen die 76ers schon gemacht haben, auch gegen die Bucks. Und ja, klar, war nicht nur Trae Young, aber der Typ, das war einfach schon unfassbar nice. Auch die eine Szene, wo er da Shrew Holiday an 2 Blocks irgendwie abschüttelt, mit einem Crossover dann noch mal kurz sich Zeit lässt, den Shimmy noch macht und dann irgendwie den Dreier reinhaut. Ja, das war schon fast frech den Bucks gegenüber. Giannis, das war auch noch lustig, hat danach in der Auszeit das Ganze auch noch mal seinen Teammates irgendwie gezeigt und das ein bisschen nachgemacht und so vermutlich nach dem Motto, ja Leute, wollen wir uns jetzt von dem kleinen Mann da komplett verarschen lassen? Also schon ziemlich geil, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich fand's auch interessant, weil die Bucks eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben. Ne? Also Giannis hat ein gutes Spiel gemacht, 34 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists. Dazu Shrew Holiday wahrscheinlich mit seinem vermutlich besten Spiel bisher. Zumindest was das Scoring angeht, 33 Punkte von ihm. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit, so in der ersten Halbzeit, wo es ja auch ganz gut lief für die Bucks, immer das Gefühl, die haben das im Griff. Das läuft schon, aber gleichzeitig habe ich auch immer gedacht, okay, eigentlich müssten die jetzt mal wegziehen. Ähnlich wie es bei den 76ers eigentlich auch die ganze Zeit war. Da dachte ich auch immer, okay, so vom Eye-Test her und so haben die Sixers das im Griff. Ähnlich war es gestern bei den Bucks. Aber das ist eine ganz, ganz große Stärke meiner Meinung nach von diesem Hawks-Team. Die lassen sich einfach nicht abschütteln, die spielen ihren Stiefel runter, die bleiben dran, die finden auf alles immer eine Antwort und die waren, glaube ich, maximal, mal 8 Punkte weg, also 8 Punkte hinten und ansonsten war es eigentlich die ganze Zeit über ein enges Spiel, obwohl man gefühlt dachte, die Bucks haben das, sind am Drücker.
Ja, sehe ich ähnlich. Es war eine absolute Demonstration ihrer gesamten Stärke bei den Atlanta Hawks. Ich hatte auch so das Gefühl, gerade in der Szene, als Giannis da seine Teamkameraden so ein bisschen zusammengeschissen hat und den Shimmy nochmal nachgemacht hat, okay, jetzt kippt, jetzt ist Trae Young irgendwie zu weit gegangen, jetzt haben sie da den Bären so ein bisschen wachgekitzelt und jetzt werden die explodieren. Aber die Hawks ganz souverän geblieben, ganz souverän runtergespielt, auch solide verteidigt. Klar, Holiday und Giannis haben irgendwie große Stats aufgelegt, aber dahinter kam er dann doch relativ wenig. Middleton mit einem ganz schwachen Spiel, das ist bei ihm ja auch noch so ein bisschen fraglich, warum er immer so viele Spiele braucht, um in die Serien reinzufinden. Das war ja bei der Serie mit den Brooklyn Nets schon genauso. Am Ende war er super stark. Mhm. Ja, mal schauen, ob Coach Bud da ein paar Lösungen parat hat. ansonsten ja. sehen wir die Hawks in den Finals, also ne, wir sind ja jetzt langsam schon an einer Stelle, wo das echt nicht mehr, ja, die haben eine coole Postseason gespielt, sondern das ist ja unfassbar, die Atlanta Hawks in den NBA Finals vor der Saison darauf wetten, hätte dir wahrscheinlich jetzt gerade einen sehr, sehr angenehmen Sommer beschert bei dem ganzen Geld, das du damit hättest gewinnen können.
Ja, das definitiv, also das ist krass. Wobei man jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht direkt hier in die nächste Overreaction vielleicht auch wieder reinläuft und nach Game 1 sagt, okay, das Ding ist irgendwie durch für die Hawks. Aber also ein Thema, das mich auch wirklich beeindruckt hat, war das Rebounding. Also die Bucks eigentlich bisher das beste Rebounding-Team in den Playoffs und die Hawks haben einfach mal, ja, 5-6 Rebounds mehr geholt. Capella, glaube ich, mit 19 Boards, wenn ich mich richtig erinnere. Also Wahnsinn, ja. Krass. Und die Hawks waren dafür eigentlich nicht unbedingt bekannt. Also irgendwas macht Nate McMillan da auch wirklich richtig. Wenn man die Ansprache nach Game 7 gegen die 76ers gehört hat, ja, dann kann der Typ auf jeden Fall motivieren und seinen Jungs da Selbstvertrauen geben. Hat da, das könnt ihr euch mal auf Instagram oder so reinziehen. Das war ziemlich cool. Also wie er da gesagt hat, ja, dass sie you're built for this. Ich wusste, dass ihr das packt und so und ihr seid was ganz Besonderes. Das war schon echt ziemlich geil. Und ja, so treten sie auch auf, so treten sie gegen die Bucks jetzt auf und es wird definitiv interessant, wie da Spiel 2 ausgeht. Ja, hast du irgendwelche Anpassungen oder so, die dir aufgefallen sind, was jetzt direkt ins Auge sticht, was man aus Bucks Sicht besser machen könnte?
Es ist schwierig zu sagen, weil wir gerade eben ja auch schon davon gesprochen haben, dass sie echt kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also sie waren ja voll da, sie waren lange und oft in Führung. Giannis hat viele, viele Punkte produziert, hat auch mit Collins, finde ich, einen Verteidiger, der jetzt auch nicht so ideal eigentlich aus Sicht der Hawks dafür ist. Da wird Giannis bestimmt noch die ein oder andere geile Performance liefern. Die Rollenspieler müssen einfach unterstützen. Also da muss, das heißt Rollenspieler, Middleton ist schon mehr als ein Rollenspieler, aber da muss eine andere Konstanz rein. Also die müssen da ein bisschen variabler von allen Seiten noch Unterstützung bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es die richtige Entscheidung von Budenholzer war, die Rotation wieder ein bisschen größer zu machen. Bobby Portis hatte ja zu Ende der Netzserie fast gar nicht mehr gespielt. Jetzt war er wieder mit dabei. Vielleicht doch eher wieder auf die Spieler beschränken, von denen man halt weiß, dass sie produzieren oder es zumindest erhofft. Und dann in die Serie zurückkämpfen. Sie haben es auch gegen die Bucks, gegen die Nets gezeigt, dass sie als Milwaukee Bucks da wieder zurückkommen können. Das nächste Spiel, man sagt's eigentlich vor jedem Spiel, aber ist mal wieder ein sehr, sehr wichtiges, mit 2-0 nach Atlanta fahren, denke ich, nicht so die ideale Ausgangssituation.
Ja, das definitiv nicht. Wobei man auch sagen muss, ich meine, die haben das jetzt mit 3 Punkten verloren, ne? Also es war ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein Blowout war. Beide Teams haben katastrophal von der Dreierlinie geschossen, also beide unter 30%, was ja nicht unbedingt normal ist für die beiden. Also da ist definitiv Luft nach oben. Du hast es schon angesprochen, Middleton hat definitiv Luft nach oben. Auch in der Verteidigung. Also ich glaube nicht, dass Trae Young nochmal mit Jrue Holiday macht, was er will und da im Endeffekt in der Midrange da einen Floater nach dem anderen irgendwie nehmen kann. Wobei das natürlich auch so ein bisschen wieder, das Problem ist, wenn du halt Brook Lopez mit auf dem Feld hast.
Genau, es sind die gleichen Würfe, die Durant auch konsequent reingeknallt hat. Trae nimmt sie ein bisschen anders, aber im Prinzip sind es die gleichen Plays, die das auslösen.
Ja, gut, dann lass uns doch mal direkt zur zweiten Serie kommen, oder? Oder?
Gerne, auch sehr, sehr geil, hat viel Spaß gemacht anzuschauen. Die sind ja schon ein Spielchen weiter, die Suns sind bereits mit 2-0 in Führung gegen die LA Clippers, haben jetzt serienübergreifend 9 Spiele in Folge gewonnen in der Postseason, auch sehr, sehr krass. Wie immer der Hinweis, wir nehmen Donnerstagabend auf, das heißt, wenn ihr am Freitagmorgen die Folge hört, ist das Game 3 schon gelaufen. Wir sprechen jetzt noch den Stand nach dem zweiten Spiel quasi ab. Wie hast du die Suns da wahrgenommen? Ist schon beeindruckend, dass sie jetzt 2 Spiele gegen die Clippers gewonnen haben, obwohl Chris Paul nicht mit am Start ist, oder?
Ja, absolut. Also ein bisschen ähnlich wie bei den Hawks. Sie spielen halt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen böse fast schon klingt, weil man die Hawks immer so als Underdog sieht, das sind die Suns mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem sind sie auch ein extrem junges Team und es ist einfach beeindruckend, wie sie jetzt auch ohne Chris Paul einfach ruhig bleiben, ihr Spiel spielen, in den wichtigen Momenten da sind, es gefühlt auch noch ein bisschen mehr wollen als der Gegner. Das ist schon absolut beeindruckend. Und wie dann auch in Game 2 hat man jetzt gesehen, wie tief dieses Suns-Team halt ist. Also selbst wenn Devin Booker mal einen schwierigen Abend hat, was Beverly ja hat alles dafür getan, dass Booker einen schwierigen Abend hat, inklusive einer gebrochenen Nase wahrscheinlich. Und trotzdem, also obwohl man da den Topscorer in Schach halten konnte, haben die Rollenspieler oder die anderen Suns es geschafft, insbesondere Cameron Payne natürlich, der da an erster Stelle zu nennen ist, der 29 Punkte aufgelegt hat, das Ganze halt für die Suns zu holen. DeAndre Ayton mit einem überragenden Spiel. Das ist einfach eine verdammt starke Truppe, eine verdammt ausgeglichene Truppe. Die haben einfach vorne wie hinten gefühlt keine richtige Schwachstelle, die man attackieren kann. Dazu finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, dass sie einfach verdammt stark aus der Midrange sind und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das in diesen Playoffs anders als vielleicht in den letzten Jahren wieder mehr zum Faktor wird, weil dann immer mal wieder dann doch die Dreierquoten ganz schön in den Keller gehen und Teams, die viele Dreier schießen, ja, da halt einfach die schlechteren Würfe haben und die Suns, vermeintlich einfachere Würfe aus der Midrange nehmen und die halt einfach verdammt gut treffen.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich hatte auch letztes Jahr schon den Eindruck, dass das zumindest bei den Lakers halt auch auffällig war, weil du da mit AD und LeBron 2 hast, die halt auch aus der Midrange ordentlich punkten können, aus irgendeinem Post-Up heraus oder so. Da hat's am Ende zum Titel gereicht. Mal gucken, ob es bei den Suns dann ähnlich laufen kann. Aber so ein typisches, ich verlasse mich einfach darauf, dass die Dreier fallen, das ist, glaube ich, jetzt schon häufiger zu erkennen, dass das in den Playoffs dann durchaus zu Problemen führen kann. Campaign hast du gerade auch schon angesprochen. Wahnsinn, was der aktuell auflegt. Point Guard Mini so ein bisschen. Hat scheinbar eine ganze Menge von Chris Paul da gelernt. Man sieht gefühlt täglich irgendein neues Twitter-Meme oder immer wieder den GM der Bulls da zitiert, der vor ein paar Jahren gesagt hat, ja, wir wussten direkt nach dem ersten Training, dass das kein NBA-Spieler ist. Jetzt ist er Starting Point Guard in den Conference Finals im Westen und spielt so groß auf. Sehr, sehr geil anzuschauen. Ich habe zu DeAndre Ayton vielleicht mal noch eine Frage an dich, weil ich da aktuell so ein bisschen eine Berichterstattung wahrnehme, die irgendwie logisch ist und die sinnvoll ist, aber der ich nicht so richtig folgen kann. DeAndre Ayton wurde ja im gleichen Jahrgang gepickt wie Luka Doncic und auch Trae Young. Er war da der erste Pick in der Draft und damals wurde schon so ein bisschen gesagt, ja, ist nachvollziehbar, Ayton könnte halt ganz gut zu Booker passen, wenn er das Potenzial ausschöpft, das er in sich trägt. Und jetzt wird das gefühlt von jedem Experten in den USA zumindest hoch und runter zitiert. Ja, also man hätte ja damals Doncic nehmen können, aber eigentlich haben die Suns alles richtig gemacht und es war ein guter, gut zu verteidigender Pick, weil DeAndre Ayton, guck mal, wie er jetzt spielt, bla bla bla. Und aus meiner Sicht ist das halt totaler Schwachsinn. Also klar, er hat sich da jetzt ein guter Spieler etabliert, aber am Ende wäre der bessere Pick immer gewesen, Luka Doncic zu nehmen, egal wer dann dahinter kommt. Also für mich wird's ein bisschen zu schön geredet, auch wenn ich damit nicht die Leistung von Ayton schmälern möchte.
Aber würdest du dann sagen, dass Doncic und Booker gut zusammenspielen könnten?
Ich glaube, dass zwei Spieler auf dem Niveau immer einen Weg finden können, wie sie gut zusammenspielen können, ja.
Okay, naja gut, kann man definitiv schon argumentieren. Ich meine, Booker ist jetzt auch niemand, der unbedingt immer zwangsläufig den Ball in der Hand braucht.
Genau.
Würde ich wahrscheinlich größtenteils auch so mitgehen, dass ich bin ja auch ziemlicher Luka Doncic-Fan, wie wahrscheinlich jeder da draußen. von dem her, Doncic natürlich der beste Spieler, da muss man, glaube ich, nicht drüber reden in dem Draft-Jahrgang. Aber mit der Entwicklung von Ayton sieht das jetzt auf jeden Fall deutlich, deutlich besser aus für die Suns, ne? Also, die haben schon ein Stück weit, ja, Glück, weiß nicht, ob man es Glück nennen kann, aber mit der Entwicklung, die Ayton jetzt gerade nimmt und mit dem, ja, das Niveau, das er da abrufen kann in diesen diesjährigen Playoffs, sieht's natürlich gut aus, ne? Er passt gut zu Booker, er ist jetzt irgendwie ein starker Center, sowohl offensiv als auch defensiv, verankert da hinten drin die Defense. Von dem her passt das schon. Und es war ja, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, wurden die Suns ja gar nicht so getrashed für ihren Pick. Also ja. Ayton war ja damals auch schon jemand, wo alle gesagt haben, ja, okay, das ist wahrscheinlich der Nummer 1 Pick. Auch so dem, mal wieder dem ein bisschen geschuldet, dass die Amis halt immer ein bisschen komischen Blick auf Europa und auf Internationals haben einfach. Und die irgendwie nie so ernst genommen werden. Aber trotzdem war damals ja Ayton ein valider erster Pick.
Dem will ich auch alles gar nicht widersprechen, und wie du Ayton gerade analysiert hast und was er kann und so, da stimme ich voll und ganz zu. Ich finde nur, dass es ein bisschen zu einfach ist, bei den Suns jetzt zu sagen, ja, das war ein guter Pick, weil Ayton sich gerade gut entwickelt. Weißt du, wer sich auch gut entwickelt? Luka Doncic, der irgendwie auf einem unfassbar krassen historischen Niveau spielt, und jeder, der ihn dann nicht gepickt hat an den paar Stellen über den Mavs, inklusive auch den Hawks, auch wenn Trae Young mega geil spielt. Ich will gar nicht die anderen Spieler schlechter machen, aber Luka ist aktuell trotzdem auf einem anderen Level als jeder davor, und damit hat jeder einen Fehler gemacht, der ihn nicht gedraftet hat. Klar sehen die Hawks und die Suns jetzt nicht so scheiße aus wie die Kings mit ihrem Marvin Bagley-Pick, okay, aber so unfassbar loben, wie ich aktuell den Eindruck habe, dass das manche tun, ist vielleicht ein bisschen too much.
Ja, das stimmt. Man muss halt auch immer ein bisschen mit berücksichtigen, was da noch für Spieler so drumherum stehen, ne? Also,
ja.
Und Ayton ist, ja, maximal wahrscheinlich der drittbeste Spieler, ne? Bei den Suns.
Ja, und das ist echt heftig bei den Leistungen, die er aktuell abliefert. Ja. Also, die sollen ja, wie gesagt, nicht geschmälert werden. Sehr, sehr stark, was er zeigt.
Dann vielleicht noch ein anderer Hot Take von mir.
Jetzt Achtung.
Ist Chris Paul vielleicht gar nicht so wichtig für die Suns, wie es gerade immer gemacht wird? Also ich meine, sie haben jetzt zwei Spiele ohne den Point Guard, der scheinbar absolut überlebenswichtig für die Suns ist, gegen die Clippers gewonnen. Sie haben letztes Jahr in der Bubble 8 Spiele ohne Chris Paul am Stück gewonnen. Also ist Chris Paul so wahnsinnig wichtig für die Suns, oder ist das irgendwie ein bisschen overhyped und der gute Chris Paul hat sich jetzt gewacht und erst gesetzt?
Ja, ich glaube, dass das geht ein bisschen sehr weit. Kann man deinem Lachen entnehmen, dass das vielleicht auch jetzt nicht zu 100% dein Ernst ist. Ich glaube, die Suns haben einen sehr starken Kader. Ob mit Chris Paul oder ohne, ist das schon ein Team, das intelligent zusammengestellt worden ist und das eine gute Leistung bringen kann. Ich glaube aber auch, dass sie teilweise ein Stück weit gepusht dadurch sind, dass sie jetzt auch zeigen möchten, okay, wir können jetzt auch mal 1-2 Spiele irgendwie ohne ihn auskommen. Sie werden mega gut gecoacht. Seine Ersatzmänner mit Payne und Etuan Moore werden auch gut eingestellt und wissen, was sie zu tun haben. Ich glaube, das kann man über 2 Spiele und so dann mal ganz gut auffangen. Ich glaube aber nicht, dass, wenn er jetzt wirklich über eine längere Serie oder so komplett raus wäre, dass die Suns dann auf dem gleichen Niveau unterwegs sind. Dazu kommt, du hast es ja letzte Woche, als wir über Kawhi Leonard und die Utah Jazz gesprochen hatten, auch schon mal angedeutet, dass es manchmal aus Spielersicht, also aus gegnerischer Spielersicht, sogar schwieriger sein kann, wenn man weiß, okay, bei den anderen fehlt irgendwie der beste Mann. Ich weiß, ich muss eigentlich das Spiel jetzt gewinnen, und dadurch wird der Druck ein bisschen größer. Du kannst trotzdem nicht komplett an dein Leistungsvermögen rangehen. Das sind einfach viele, viele weiche Faktoren, glaube ich, gerade im Spiel, die da drauf einwirken. Ich freue mich jedenfalls, wenn er in Spiel 3 wieder mit dabei ist, und dann mal schauen. Nach deiner Theorie müsste sich das Spiel der Suns ja dann gar nicht merklich verändern.
Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht blasen sie die Clippers dann auch mit 30 aus der Halle. Kann ich mir aber ehrlicherweise auch nicht so wirklich vorstellen. Sie spielen einfach auch ohne ihn einfach verdammt gut. Du hast es gerade schon gesagt. Aber das wird vermutlich auch ein Stück weit eben trotzdem an Chris Paul liegen, weil er eben das ganze Jahr über bei diesem Team dabei war und viele halt auch von ihm lernen konnten. Trotzdem wurde es mir in letzter Zeit fast ein bisschen zu überhöht, was für einen krassen Impact er hat und was für ein Leader er ist und wow und ja, ich weiß nicht, irgendwie jetzt bestätigen sie es wieder. Ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr dann, ob sie erstmal diese Serie gewinnen und dann tatsächlich den Titel holen, weil da können wir auch nochmal drauf schauen. Also die Clippers sind ja durchaus ein Team, das einen 2-0 Rückstand gewohnt ist. Sie waren gegen die Mavs 2-0 hinten, sie waren gegen die Jazz 2-0 hinten. Also für die beginnt einfach die Serie erst, wenn sie 2-0 hinten liegen. So sieht's auf jeden Fall aus. Hab da ein lustiges Meme dazu gesehen, glaube ich zu Paul George. Ja, so nach dem Motto, wenn du 2-0 hinten liegst, kannst du auch keine große Führung wiederhergeben.
Achso, ja, du kannst keine 3-1-Führung verspielen, wenn du 2-0
hinten liegst. Ja, genau. Also vielleicht auch alles ein bisschen Taktik von den Clippers. Ja, also das ist schon interessant. Man fragt sich natürlich direkt wieder, jetzt liegen sie wieder 2-0 hinten. Sie haben wieder groß angefangen, wie in den beiden anderen Spielen auch, in den beiden anderen Serien. Es hat wieder nicht funktioniert und jetzt ist wieder die Frage, stellt Tyronn Lue wieder um, nimmt er Zubats wieder runter und spielen sie wieder klein. Meinst du, das sollten sie machen?
Also ich meine eigentlich, dass sie das von Anfang an hätten machen sollen. Ich glaube auch, dass er es jetzt macht, weil was will er denn sonst großartig verändern? Ich bin mir nur nicht sicher, ob es so effektiv sein kann wie gegen die Mavs oder gegen die Jazz, weil die Andre Ayton halt einfach ein anderer Spieler ist. Ich glaube, Paul George hat es auch irgendwie vor dem ersten Spiel schon gesagt, das wäre der stärkste Big Man, gegen den sie jetzt spielen, zumindest wenn es so um Offense natürlich geht. Ansonsten ist Gobert da vielleicht nochmal auf einem anderen Level. Aber sie bekommen ihn aus Clippers Sicht defensiv halt einfach dann nicht gut verteidigt, wenn Batum wieder Center spielt oder wenn nur die ganzen Wings um Morris, Paul George und so dann sich abwechselnd darum kümmern müssen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ich würde es mir wünschen, dass Ty Lue's macht, allein um sehen zu können, welche Auswirkungen es dann hat und um die Reaktion der Suns entsprechend wahrnehmen zu können. Gerade wenn dann Chris Paul zurückkommt, der ist dann natürlich auch ein Spieler, der attackiert das dann jedes Play. Der läuft dann ein Pick and Roll mit Ayton nach dem anderen, versucht immer wieder ihn zu bedienen, ihn in die Situation mit einem kleinen Gegenspieler zu bringen. Und es sind ja dann nur noch kleine Spieler auf dem Feld. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Was würdest du prognostizieren?
Ja, ich würde tendenziell auch sagen, dass er es auf jeden Fall probiert, jetzt in Game 3. Ist aber natürlich mit Chris Paul auf dem Feld nicht einfacher, sowas dann zu machen. Von dem her bin ich auch einfach mal gespannt. Mal gucken, was da passiert. Aber ja, auch ähnlich wie bei der Hawks-Serie davor, das Spiel war unfassbar knapp. Also es war jetzt auch wie in Game 2 eigentlich so, eigentlich hätten die Clippers das gewinnen müssen. Also wenn, es geht ja schon wieder los, wenn Pandemic, Playoff P oder wie auch immer man ihn nennen möchte, nicht einfach zwei Freiwürfe liegen lässt, dann ist das Ding auf jeden Fall gewonnen, beziehungsweise zumindest mal in der Overtime. Also da haben die Clippers schon echt sich ein ganz schönes Ei gelegt in dem Spiel. Das hätten sie meiner Meinung nach gewinnen müssen. Und wahrscheinlich hätten sie sowieso eins dieser beiden Spiele gewinnen müssen, damit sie da irgendwie in der Serie bleiben und jetzt Chris Paul zurückkommt. Also da haben sie richtig eine richtig fette Chance liegen lassen, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Vielleicht allgemein zu dieser Schlussphase noch ein paar Sätze. Wurde ja auch viel drüber geschrieben. Die letzten 2 Minuten Game Time haben irgendwie 30 Minuten Real Time gefressen. Die letzten 9 Sekunden irgendwie 20 Minuten oder so. Open Court hatte, glaube ich, sowas gepostet. Ja. Also ich fand es auch beim Anschauen echt nervig. Ich war sehr, sehr froh, dass ich es mir im Real Life angeschaut habe und dann immer schön vorspulen konnte, wenn es wieder zu einer Review gab. Ging. Ich glaube, jedes Play wurde reviewed oder so in den letzten 2 Minuten. Eine Frage an dich vielleicht auch als ehemaligen Spieler, egal ob Basketball oder Handball. Wie hättest du dich in der letzten Situation verhalten? Ich fand das unfassbar nervig. Nach dem Lobpass auf DeAndre Ayton ist er der Korb erzielt worden. In der nächsten Szene, also in der nächsten Spielszene, die dann eine ganze Weile gedauert hat, weil erst reviewed wurde, bla bla bla, durfte nicht gewechselt werden. Und dann haben die Referees Ewigkeiten gebraucht, um herauszufinden, wer denn jetzt die 10 Spieler sind, die auf dem Feld stehen müssen. Es mussten die gleichen sein, die auch während diesem Lob-Anspiel und dann dem Dunk durch Ayton waren. Wie verhältst du dich da als Spieler? Weil mir wäre das viel zu dumm gewesen, da die Refs die ganze Zeit zu verarschen. Da kann man doch einfach auch ein Stück weit ehrlicher Sportsmann sein und einfach die 5 Leute wieder rausschicken oder als Spieler aufs Feld laufen, wenn du drauf standest, und ansonsten gehst du halt raus. Weil das war ultra ätzend anzuschauen.
Ja, sehe ich natürlich definitiv genauso, aber frag mal Marcus Morris und Patrick Beverly. Also bei den zwei Typen muss ich nicht wundern, wenn da irgendwie so Spielchen abgehen. Die ticken da sowieso ganz anders.
Ja, okay, fair enough.
Ja, keine Ahnung. Vor allem, ich verstehe es auch nicht, vor allem, weil die Schiedsrichter es ja komplett überprüft haben. Also es bringt ja so oder so nichts.
Ja, genau, es kostet einfach nur Zeit.
Ja, das war schon unfassbar nervig, gebe ich dir absolut recht. Aber was sagst du eigentlich zu dem Winning Play am Ende von den Phoenix Suns? Also klar, mhm. Es wurde schon überall drüber gesprochen, wahnsinnig krasser Pass von Jay Crowder. Fand ich jetzt auch gar nicht mal so. Ich bin irgendwie der Meinung, okay, wenn du in der NBA bist, so einen Pass dahin spielen, können wahrscheinlich viele. Ich finde eher, das war schlecht verteidigt von den Clippers. Da frage ich mich ehrlich gesagt immer, zum einen, was macht Boogie Cousins da? Der Typ ist irgendwie 2 Meter, was weiß ich, 13 oder so groß, und er verteidigt da den Dreier, den Pass an die an den Perimeter, wo ich mir denke, stell dich doch einfach hin, es sind 0,7 Sekunden auf der Uhr, was soll denn kommen außer ein Lobpass? Und dann stell dich da bitte zwischen den Korb, mach den Pass mal richtig schwer, dass der nicht einfach geradeaus da hochwerfen kann. Und genauso Ibiza Subats, also dass da vielleicht irgendwie ein Backscreen oder so kommt, kann man sich auch denken. Bei Batum kann man vielleicht noch so ein bisschen drüber reden, soll der da raus über den Block drüber, weil Booker vielleicht irgendwie noch den Pass kriegt. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, ob da 0,7 Sekunden ausreichen, um den Wurf richtig loszuwerden. Also fand ich ehrlicherweise auch echt nicht gut verteidigt von den Clippers. Speziell DeMarcus Cousins da, der extra nur für den Einwurf reinkommt. Aber da frage ich mich dann auch wieder so ein bisschen, was wird dem denn vom Coaching-Staff von den Clippers gesagt?
Ja, das würde mich auch extrem interessieren. Ich weiß nicht, ob die da genug Zeit hatten, ihm das überhaupt zu verklickern, oder ob sie ihn einfach nur schnell herbeigerufen haben, dann gesagt, geh jetzt da raus und verteidig den Pass. Und dann ist Boogie halt vielleicht einfach zu doof, um zu kapieren, was er jetzt genau verteidigen muss. Es gab eine Kameraeinstellung aus der ersten Reihe raus, wo man halt genau die Flugkurve quasi von dem Ball dann verfolgen konnte von Jay Crowder. Und also das sieht halt aus, als ob Cousins ihn anbettelt, den über den Korb zu werfen, weil genau die Flugkurve halt frei ist, die nimmt er dann, dank von Ayton, geiles Play, alle feiern das, aber es war sehr, sehr schlecht verteidigt von Cousins. Subats, ja, hätte er auch mitrechnen können, ist das ganze Spiel über auch schon immer wieder passiert, dass Booker ganz gute Screens gesetzt hat und Subats dann da drin hängen geblieben ist. Nicht gut verteidigt, wüsste ich gern mal, was Ty Lue da vor dem Play gecallt hat, ob er einfach damit gerechnet hat, dass Booker irgendwie einen Wurf nimmt, egal ob aus der Midrange oder aus dem Perimeter. So haben sie gewirkt. So war die Verteidigung aufgestellt.
Ja, ich find's insgesamt einfach noch interessant an der Serie. Ist für mich wieder ein ganz gutes Beispiel, um mal zu sehen, wie eng so Storylines im Sport einfach sind, ne? Also du hast jetzt im Endeffekt ein Play in diesem Spiel, das im Endeffekt die komplette Geschichte dreht. Also machen sie das Ding nicht, dann steht's in der Serie 1-1. Die Clippers haben ohne Kawhi Leonard bei den superstarken Phoenix Suns, ohne Chris Paul irgendwie ein Spiel geklaut. Und Paul George, wenn er vielleicht seine Freiwürfe trifft, ist der Held. Ja. Und so ist einfach die Storyline um 180 Grad gedreht. Die Suns sind die absoluten Kings, die Clippers sind wieder die Joker. Das ist schon krass, wie eng das einfach zusammenhängt oder wie eng das einfach zusammenliegt zwischen diesen komplett konträren Stories.
Definitiv. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir mit diesen, mit den gewagteren Aussagen ein bisschen vorsichtig umgehen müssen, mit den Hot Takes. Klar, ihr da draußen hört's auch am liebsten, wenn man hier irgendwelche krassen Schlagzeilen um sich schmeißt, aber am Ende sind's halt oft nur solche Kleinigkeiten, die dann zwischen Paul George ist der größte Spieler in der Geschichte der Clippers und auf der anderen Seite der größte Vollidiot in der in Playoff History. Ist halt schwierig, da dazwischen abzuwägen. Das ich habe da immer so ein Kobe Zitat im Hinterkopf, was er oft gesagt hat: never too low, never too high. Also nie zu sehr freuen, wenn es gut läuft, nie zu traurig sein, wenn man mal ein Spiel verloren hat, versuchen irgendwo in der Mitte zu bleiben. Und dann endet's in den meisten Fällen eigentlich am besten.
Sehr gut, das.
Jetzt wird's schwierig, die Überleitung zu hinzubekommen zum nächsten Thema. Wobei never too low ist für Ben Simmons vielleicht gerade ein bisschen schwierig, oder?
Ach, ich wollte gerade sagen, es ist doch die perfekte Überleitung. Also ich glaube, okay. genau so verkackt. Muss man das Ben Simmons Thema wahrscheinlich auch sehen. Ich kann's klar einerseits natürlich nachvollziehen, wie krass er getrashed wird. Weil er halt wirklich offensiv gar nichts mehr beigetragen hat und am Ende einfach, ja, auch einfach Angst hatte, irgendeinen Wurf zu nehmen oder selbst zum Korb zu ziehen, weil er dann gefoult wird. Aber trotzdem, jetzt muss man, glaube ich, Ben Simmons da auch mal ein bisschen Zeit geben. Ich meine, der Typ war nicht umsonst auch Nummer 1 Pick. Der ist bisher ehrlicherweise auch überhaupt nicht dadurch aufgefallen, dass er irgendwie mental eine Schwäche hätte oder so irgendwas. Deshalb wundert es mich extrem. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich, also klar, da kann man natürlich immer, das wird intern irgendwie nicht durchkommen oder nicht durchsickern irgendwo, aber ob das wirklich eine mentale Blockade irgendwie von Simmons ist oder so, oder, also ja, es war wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber ist dir Ben Simmons bisher in seiner Karriere mal so vorgekommen, als hätte der irgendwie ein Selbstbewusstseinsproblem?
Nicht ein Selbstbewusstseinsproblem, da ist er ja eher relativ extrovertiert, aber so, ich weiß nicht, ob die Ernsthaftigkeit immer komplett da ist und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt beurteilen kann, nur weil ich ein paar Spiele von ihm irgendwie gesehen habe, aber eine spannende Bemerkung habe ich neulich irgendwo gelesen oder in einem Podcast gehört und mich dann auch wieder daran zurückerinnert, damals, als es um seinen Draft-Jahrgang ging und man versucht hat, seine College-Saison so ein bisschen zu beurteilen. Er hat ja bei LSU gespielt, war dann, meine ich, auch nicht bei den Turnieren am Ende dabei, nicht bei March Madness irgendwie mit bei, weil die zu schwach waren. Hat dann nur so ein paar Spielchen gemacht und die auch nicht auf eine Art und Weise, wie man jetzt sagen würde, okay, der will unbedingt Nummer 1 Pick werden und der will allen zeigen, wie krass er ist, sondern eher so ein bisschen laissez-faire, so ein bisschen zurückhaltend und jetzt nicht so mit der vollen Verbissenheit, wie man es halt vielleicht von anderen Superstars kennt. Von daher würde ich sagen, das ist ein Punkt, wo ich wieder dachte, ah ja, krass, da war ja vor Jahren schon mal irgendwie ein bisschen was. Und das könnte halt ein Punkt sein, warum er vielleicht, ja, warum da manche Prozente bei ihm einfach noch fehlen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch weiterhin, dass er halt ein geiler Spieler sein kann, er aber noch nie das Team um sich herum gestellt bekommen hat, das er braucht und das sein Spielertyp einfach auch verlangt.
Ja, und ich glaube auch, also natürlich kann ich verstehen, dass Embiid speziell gefrustet war, aber ganz ehrlich, so eine Aussage nach dem Spiel, irgendwie da sein Teammate irgendwie so unter den Bus zu werfen,
mies.
Ist schon mies, oder? Also finde ich, also egal was da passiert, ist für mich auch absolut unprofessionell, und ja, zeigt für mich auch so ein bisschen den, ja, Charakter von Embiid. Also es darf dir meiner Meinung nach, speziell als Franchise-Player, selbst wenn die ganze Stadt da irgendwie das gerade sagt, und ähnlich auch Doc Rivers, ne? Also
ja,
da irgendwie jetzt so ein bisschen, da kriegt man so ein bisschen den Eindruck, dass sie irgendwie auch ganz froh waren, dass es vielleicht gerade einen Sündenbock gibt, der irgendwie durch die Stadt getrieben wird, damit man von sich selber ein bisschen ablenken kann. Embiid kann man ein bisschen ausnehmen, der hat abgeliefert,
Teilweise, ne? Also als Führungsspieler kannst du an der Stelle auch nochmal sagen, lass Ben in Ruhe, wenn ich in Game, wie viel auch immer es war, nicht 0 für 12 gehe in der zweiten Halbzeit, gewinnen wir das, und dann ist die Serie hier beendet und alles vorbei. Also das würde ich von meinem, keine Ahnung, von meinem Leader im Team oder so eher erwarten. Und dass Doc Rivers dann noch meint, ja, keine Ahnung, ob er ein Point Guard von einem Championship-Team sein kann, das geht auch gar nicht. Also als Coach musst du dich doch immer vor die Spieler schmeißen. Da haben schon andere Coaches deutlich schlechtere Spieler viel, viel stärker in den Schutz genommen und behauptet, dass die was weiß ich was reißen würden, fand ich von beiden auch extrem unsympathisch und echt schwach.
Ja, definitiv. Also da lobe ich mir doch Westbrook.
Genau, ja.
Brody, der dann einfach auf der Pressekonferenz sagt, Steve, that's not for you. I take this. Ja. Und dann einfach sagt, yo, scheiß drauf. Wir klären das irgendwie intern. Da kann Embiid ihm alles an den Kopf werfen, was er will. Kann ihn da auch richtig zur Sau machen, da alles rauslassen. Dafür gibt's irgendwie interne Sitzungen und da kann man das irgendwie hinter den Kulissen klären. Aber da öffentlich direkt nach dem Spiel irgendwie so Sachen rauszuhauen. Bei Embiid, wie gesagt, ja, ist es auch nicht gut, aber bei Doc Rivers fand ich es eine absolute Frechheit. Also da, weiß ich nicht, finde ich irgendwie so, vor allem auch die Aussage, ich meine, er hat ja eigentlich gesagt, er kann es aktuell nicht sagen, aber das war schon so gesagt, er kann es nicht sagen, dass man es sehr in die Richtung deuten kann, ja, er glaubt eigentlich nicht dran. Da kann man auch einfach sagen, jo, kann ich jetzt nicht sagen, schauen wir uns an. Aktuell, keine Ahnung, planen wir mit ihm, was weiß ich, irgendwie da halt so ein bisschen Rücken stärken. Also fand ich ein ganz, ganz komisches Auftreten von den 76ers in dieser Sache.
Denkst du denn, dass Doc Rivers Ben Simmons nochmal trainieren wird?
bei den 76ers oder?
Wer weiß, die Frage lässt viele Möglichkeiten offen, glaube ich.
Ja, das ist interessant. Also ich glaube.
Ist einer von beiden noch bei den 76ers?
Ja, das ist
vielleicht, um es einfacher zu machen.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also ich kann mir nach dem, was da jetzt so passiert ist, ehrlicherweise nicht so wirklich vorstellen, dass Ben Simmons da nächstes Jahr weiterhin bei den 76ers spielt. Obwohl Daryl Morey jetzt scheinbar gesagt hat, we're all in. Irgendwie Ben Simmons, er muss einfach mit den Shooting Coaches, die wir jetzt organisiert haben, muss er jetzt über den Sommer arbeiten und dann läuft es schon. Das hat mich wieder gewundert, aber das ist so eine Aussage, die erwarte ich auch von einem Coach. Also genau so musst du es halt machen. Das weiß doch sowieso jeder, dass das irgendwie alles ein Business ist und dann, ja, keine Ahnung, dass es dann vielleicht anders kommt, ist ja auch okay. Aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das funktioniert, einfach auch, weil das, glaube ich, für Embiid einfach durch ist. Und wenn du dich entscheiden musst zwischen Simmons und Embiid, speziell jetzt nach der, ich glaube, das ist ja keine Entscheidung mehr. Also da ist Simmons weg. Es wird noch die Frage sein, was man letztendlich in einem Trade irgendwie für ihn bekommt. Neuer Coach, ja, weiß ich gar nicht. Könnte mir vorstellen, dass Doc Rivers da vielleicht nochmal eine Chance bekommt, weil man eben mit Ben Simmons dann seinen Sündenbock gefunden hat. Was ja auch vielleicht ein Stück weit stimmt. Die beiden, also Simmons und Embiid, passen halt einfach nicht so wirklich zusammen. Und dann kriegt Doc Rivers vielleicht nächstes Jahr mit einem umgebauten Roster nochmal die Chance. Wobei man auch da sagen muss, also Doc Rivers trifft da meiner Meinung nach schon noch einen ordentlichen Teil der Schuld, ne? Also wenn man gesehen hat und noch im Kopf hat, was letztes Jahr bei den Clippers los war, stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ob er irgendwie in der Lage ist, ein Team mental auf so Serien vorzubereiten.
Ja, finde ich auch. Gerade die Art und Weise, wie die Spieler reagieren, wenn es gerade mal nicht so läuft im Spiel, wie ihre Körpersprache dann ist. Doc Rivers ist finde ich, schon so ein bisschen fraglich. Der hatte jetzt jahrelang schon echt heftige Kader, aus denen er relativ wenig rausgeholt hat. Also klar, ein bisschen in den Playoffs rumspielen, ein paar Serien gewinnen, schön und gut. Aber dass er mal ernsthaft um einen Titel mitgespielt hat, ist jetzt schon ziemlich lange her. Und die Mannschaften waren nicht so verkehrt, die er trainiert hat. Ich glaube trotzdem, dass er nächstes Jahr noch da ist. Du holst nicht einen Daryl Morey im vergangenen Jahr und einen Doc Rivers, nur um dann einen von beiden nach einem Jahr wieder rauszuschmeißen. Die Aussagen von Morey finde ich übrigens ziemlich lustig. Der trainiert jetzt einfach mal einen Sommer über Werfen und im nächsten Jahr klappt's dann. Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es schön. Da sind halt auch dann viele, viele Hintergedanken wieder mit dabei, um da den Wert von Simmons ein bisschen hochzuschaukeln. Wird sehr, sehr spannend, was da an Packages angeboten wird. Ist ja auch immer noch dann zu bedenken, dass er einer der prominentesten Clutch-Mandate quasi ist. Also er ist bei der Clutch Agency mit am Start. Die werden auch gut drauf achten, wo sie ihn da hinpacken. Mit denen will sich's auch keiner verscherzen. Von daher könnten da ein paar gewaltige Trades auf uns zukommen. Wo würdest du ihn denn am liebsten spielen sehen? In was für einer Art Team? Vielleicht in welcher Franchise konkret? Was denkst du, wo wo wir noch einen möglichst geilen Basketballspieler Ben Simmons erleben könnten. Schon so das Modell Giannis, oder? Einfach Focalpunkt der Offense, irgendwie Point Center und drumherum ein paar Schützen.
Ja, irgendwas so in der Richtung, vermutlich schon. Also er braucht definitiv Schützen um sich rum. Natürlich, das Allergeilste wären vermutlich die Warriors. Das wäre irgendwie schon ganz interessant. Da hat er dann die besten Schützen, die es überhaupt gibt, um sich rum. Aber glaub ehrlich gesagt nicht. Also so, wenn man mal so ein bisschen ins Lager der Warriors reingehört hat, haben die eigentlich auch gesagt, sie lecken sich jetzt nicht unbedingt die Finger nach Ben Simmons. Sie haben da ein paar andere Spieler, vielleicht sogar bessere Spieler noch im Sinn, die auch einfach besser passen. Deshalb glaube ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich dran. Es wäre eigentlich, ich fände es irgendwie ganz cool, wenn er zu den Raptors gehen würde. Im Tausch irgendwie sign and trade für Laurie. Und dann neben Fred VanVleet finde ich eigentlich eine ziemlich geile Kombi. Die beiden fände ich eigentlich ganz, ganz interessant. Da passt er, glaube ich, ganz gut rein. Passt auch von der Altersstruktur zu dem Team. Das fände ich persönlich, glaube ich, ganz, ganz cool.
Und auch aus Sixers Sicht eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Bekommst Kyle Lowry, der kommt aus Philly, guter Point Guard, guter Schütze, passt sicherlich ganz gut zu Embiid. Die Frage ist halt, ob man ihm dann noch so viel Geld bezahlen sollte in dem Alter. Was verdient Ben Simmons? Irgendwas 25 Millionen oder irgendwie so Richtung 30 ja, auf jeden Fall. Das müsste man Lowry ja dann auch geben. Schwierig.
Ja, bei den Raptors finde ich es auf jeden Fall interessant. Da hat Ben Simmons dann halt auch mal neben den Schützen, die er um sich rum braucht, also wobei die jetzt bei den Raptors auch gar nicht mal so überragend sind, ehrlich gesagt. Aber er hat zumindest mal auch noch einen richtigen Point Guard, der mit ihm zusammen Pick and Roll laufen kann oder sowas, ne? Also es hat ja bei den 76ers auch völlig gefehlt. Du hast im Endeffekt keinen Spieler gehabt, der mal gescheit irgendwie einfach ein einfaches Pick and Roll mit Embiid oder Simmons irgendwie laufen kann. Und wenn du dann Simmons irgendwie als Screener und so hast, ist es, glaube ich, deutlich interessanter, dann kannst du ihn deutlich besser einsetzen. Die Raptors sind eigentlich auch ein Team, das ganz gerne mal schnell spielt. Da passt er von seiner defensiven Mentalität und von seiner defensiven Qualität perfekt rein. Das wäre auf jeden Fall eine coole Destination für Simmons.
Super innovativer Coach, der da sicherlich das ein oder andere einfallen lässt, was ihn da hervorhebt. Guter GM, der die Spieler dann schon besorgt, die man braucht, um Simmons gut aussehen zu lassen. Das wäre cool, ja. Bei den Warriors wollte ich nur noch sagen, das wäre schon irgendwie krass, wenn er da so zum Nachfolger von Draymond Green irgendwie so ein bisschen sich entwickeln könnte, ne? Die defensiven Stärken hat er ja, das Playmaking hat er im Prinzip auch. Green hat jetzt auch nicht wirklich immer einen guten Wurf gehabt. Der hatte so Stretches, wo er ihn mal getroffen hat, aber meistens ja doch nicht. Das wäre deswegen einfach nur interessant gewesen. Ansonsten steht ja noch im Raum, dass man ihn mit Westbrook tauscht und dass er dann nach Washington geht. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das für die Sixers so die Lösung ist, nachdem man mit Simmons einen Spieler hat, der den Floor angeblich nicht genug spacen kann, um Embiid da die Räume zu geben und da den Westbrook zu holen, der von draußen auch nicht wirklich was trifft. Keine so gute Idee.
Definitiv. Also wenn du jemanden von den Wizards holen willst als 76ers, dann ist es ganz klar Bradley Beal. Den kriegen sie für Simmons aber nicht. Von dem her glaube ich da auch nicht dran. Andere Version, so die gängigste, die aktuell durch Social Media kursiert, ist natürlich CJ McCollum. Was würdest du da sagen? Straight up CJ McCollum gegen Buddy Hield? Gegen Ben Simmons?
Ben Simmons. Erstmal ist es krass, dass das überhaupt diskutiert wird. Ich hatte in der Kolumne am Montag schon mal kurz drüber gesprochen. Vor ein paar Monaten ging es noch darum, Harden gegen Ben Simmons zu tauschen. Und da waren eigentlich alle der Meinung, ja, das ist irgendwie ein fairer Deal, wenn Philly noch so ein paar Leute mit reinsteckt, wie einen Maxi oder Thibault oder so. Und jetzt wird einfach über Ben Simmons gegen CJ McCollum gesprochen. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ich fände es aber für beide nicht schlecht. Also vielleicht bekommen die Sixers ein bisschen zu wenig zurück. Na und, McCollum passt viel, viel besser in alles da rein, was sie dort machen wollen. Und für Portland finde ich es ehrlich gesagt auch nicht so uninteressant, weil ich einfach nicht dran glaube, dass Dame und CJ da einen Championship-Contender bilden können, egal wer da neuer Headcoach wird und was die Pieces drumherum machen. Man hätte auch dann wieder einen sehr, sehr guten Point Guard, der auch mal mit einem Screener Simmons arbeiten kann. Vielleicht auch mal einen Lillard-Screen, der dann alle Möglichkeiten offen lässt für Simmons, um ihn zu bedienen, egal ob draußen oder ob er zum Korb zieht. Wär cool zu sehen, weil es zwei sehr, sehr geile Spieler sind, die sicherlich einen Weg finden würden, um zusammenzuspielen. Buddy Hield hast du gerade schon angesprochen. Meinst du, mit Sacramento könnte da auch noch ein Trade eingefädelt werden?
Ja, finde ich eventuell auch ganz interessant. Buddy Hield und Marvin Bagley vielleicht.
Das hört sich schon echt nach wenig an, oder? Für einen Ben Simmons. Also so weit bin ich, glaube ich, noch nicht.
Ja gut, ich meine, Marvin Bagley, du hast vorhin gesagt, war immerhin mal, was war er, dritter Pick? Buddy Hield spielt ehrlicherweise auch nicht so schlecht. Einer der besten Dreierschützen. Spielt auch ganz gute, ganz ordentliche Defense. Also so schlecht fände ich den Trade ehrlich gesagt gar nicht. Und es ist generell so ein bisschen die Frage, ob man aus Sicht der 76ers Ben Simmons irgendwie straight up für einen anderen Superstar traden sollte oder eher guckt, dass man irgendwie zwei, drei passende Pieces bekommt und dann irgendwie sagt, okay, man guckt lieber, dass man vielleicht, was weiß ich, einen ganz ordentlichen Playmaker bekommt und noch irgendwie ein, zwei Schützen, ist vielleicht sogar die bessere Variante. Aber
ich glaube, die brauchen halt einen erstklassigen Playmaker, ne? Weil sie verlieren irgendwie ihren Starting Point Guard. Sie können sich jetzt nicht drauf verlassen, dass sie dann mit George Hill oder so im nächsten Jahr oder mit irgendwelchen, weiß nicht, Jeff Teagues oder so, die sie dann fürs Minimum verpflichten können, dass die ihre Offense laufen. Und sie haben halt null Cap Room. Also sie können im Prinzip ihren Star Point Guard nur gegen Simmons bekommen. Ansonsten haben sie keinerlei Spielraum, um jemanden zu verpflichten. Deswegen fand ich Lowry so spannend und deswegen würde CJ McCollum vielleicht gerade noch gehen, weil der schon auch als Combo Guard irgendwie die Offense da initiieren kann.
Ja, ich bin mal gespannt. Also Daryl Morey hat er ja meistens ganz gute Ideen auch. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass da irgendein Three-Team-Trade kommt. Ja. Dennis Schröder wäre vielleicht auch für die 76ers gar nicht so verkehrt, oder? Also als
Sign-and-Trade mit den Lakers?
Ja, vielleicht nicht unbedingt ein Sign-and-Trade. Ich weiß nicht, ob man den
dann bieten sie, dann können sie nicht genug Geld bezahlen.
Also Simmons wollen die Lakers wahrscheinlich auch nicht. Den können sie überhaupt nicht gebrauchen, neben LeBron. Ja, es ist interessant. Es ist interessant. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, logischerweise, was sich da tut. Vielleicht noch eine andere Personalie bei den 76ers, die definitiv auch diskutiert werden wird im Sommer, das ist Tobias Harris. Also, was sagst du zu dem und seiner Leistung jetzt in den Playoffs und speziell der Serie gegen die Hawks?
Ja, schrecklich. Haben wir neulich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen gehabt. Der verdient so viel Geld, verdient mehr als Embiid, über 30 Millionen und ist unfassbar inkonstant, hat ihn durchaus auch ein, zwei Spiele mit seinen Aktionen verloren, auch hinten raus mit schlechten Entscheidungen. Ja, den wirst du aber halt auch nicht los. Das ist so ein Spielertyp, keine Ahnung, Kemba Walker, Porzingis, Kevin Love, Westbrook, John Wall, so die schlechtesten Verträge der Liga, die kannst du halt gegeneinander tauschen und dann bekommst du das nächste Problem für ihn an den Hals. Ja. Von daher, im Prinzip passt er ja ganz gut, ist ein Scoring-Wing, kann einigermaßen okay verteidigen, weil er groß genug ist. Ich glaube, mit dem musst du einfach leben, als Philly, dass du den bezahlen musst.
Okay. Ja, sehe ich ähnlich. Also da könntest du rein theoretisch halt mal wieder so ein, wir geben euch unser Problem und nehmen dafür euers. Das ist so die einzige Möglichkeit, wie du den vielleicht loskriegst. Ja, ansonsten sehe ich da auch keine Möglichkeit. Gut, dann lass uns doch mal noch weitergehen zu ja ein paar kleineren Themen, die wir ein bisschen schneller abgehandelt bekommen. Die Draft Lottery stand noch an in den letzten Tagen. Und die Detroit Pistons haben sich da den ersten Pick im diesjährigen Draft ergattern können, gefolgt von den Houston Rockets, den Cleveland Cavaliers und den Toronto Raptors, um mal die Top 4 vorwegzunehmen. Wir werden nochmal einen expliziten Draft-Podcast machen, werden uns da auch nochmal deutlich eingehender als bisher damit beschäftigen mit der ganzen Thematik College-Basketball. Da sind wir, glaube ich, beide aktuell nicht so wirklich drin. Deshalb ja, kann man wahrscheinlich einfach nur sagen, Kate Cunningham wird wahrscheinlich auf eins weggehen. Ich glaube, da muss man nicht groß spekulieren. Was aber vielleicht ganz interessant ist, ist vielleicht aus deutscher Sicht, wo glaubst du denn, dass Franz Weasley, wo der vielleicht landen wird?
Ja, ist auch nur gefährliches Halbwissen, dass ich mir da online irgendwie besorgt habe. Wir werden für den Draftpot auch definitiv noch einen Gast uns dazu holen, der da ein bisschen versierter dann ist, den wir ein bisschen löchern können mit unserem Unwissen zum College Ball. Bei Franz Wagner wird ja oft spekuliert oder oft geschrieben, dass er so zwischen 8 und 14 weggehen könnte, also höchste Position vielleicht an 8. Spannenderweise haben die Orlando Magic den 8. Pick, bei denen ja aktuell sein Bruder Mo Wagner spielt. Das wäre ganz witzig, wenn die beiden da zusammen auflaufen könnten. Und dann der 14. Pick, der eben auch in dieser Range liegen würde, wären die Golden State Warriors. Das würde ich schon sehr, sehr feiern. Ich könnte mir vorstellen, dass er da ganz gut reinpassen kann. Dann ist das natürlich eine Franchise, die mega gefestigt ist, die Spieler auch entwickeln kann. Und wo ich das schon sehr gerne sehen würde, wenn da das nächste deutsche Talent irgendwie unterkommen würde. Und alles dazwischen ist selbstverständlich auch möglich. Das wären aber so die beiden Dinge, die mir direkt in die Augen gesprungen sind.
Ja, wäre beides auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Ja.
Okay, über die Draft hinaus. Wir haben letzte Woche schon viel über Coaches gesprochen. Viele Coaches wurden entlassen, sind viele Stellen aktuell vakant. Da hat sich seither auch noch ein bisschen was getan. Nach unserer Aufnahme in der letzten Woche hat zum Beispiel Rick Carlisle seinen Rücktritt bei den Dallas Mavs bekannt gegeben, der Meistercoach von Dirk 2011. Kurz vor dieser Aufnahme hat er jetzt bekannt gegeben, wo er hingeht. Indiana Pacers. Wie war deine erste Reaktion?
Ja, ich fand's relativ unspektakulär. Also ich hätte mich eigentlich mehr drüber gefreut, dass wenn Rick Carlisle irgendwie einen anderen Job genommen hätte. Es gibt ja aktuell relativ viele hochkarätige Posten, die offen sind. Gut, jetzt muss man auch sagen, die Indiana Pacers sind definitiv kein schlechtes Team. Haben auf jeden Fall auch Potenzial mit Brockton, mit Turner, mit Sabonis, mit LeVert. Haben da eigentlich auch eine ganz ganz coole Truppe zusammen. Ich finde, der passt da ehrlicherweise auch ganz gut hin. So ein bisschen Understatement, nicht so wahnsinnig laut, sehr professionell, also passt auf jeden Fall, war glaube ich auch schon mal Coach bei den Pacers. Mhm. Unterschreibt dort jetzt einen 4-Jahres-Vertrag dotiert mit 29 Millionen, also auch das ganz ordentlich, kann man mal noch mitnehmen. Und ich bin gespannt, was er aus den Pacers noch rausholen kann.
Ja, spannendes Projekt auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz hätte ich es mir für ihn gewünscht, wenn er vielleicht einen der Posten bekommt, die ein bisschen mehr sexy sind. Irgendwie die Blazers oder Zion bei den Pelicans. Die Celtics haben ja jetzt mit Ime Udoka gestern auch schon jemanden besetzt. Man weiß natürlich auch nie, welche der Franchises überhaupt mit Carlisle sprechen wollte. Von daher finde ich es erstmal cool, dass er direkt einen neuen Job gefunden hat. So ein bisschen Sympathie spielt er ja dann doch noch mit, weil er eben Dirk zum Titel geführt hat. Und ein spannendes Projekt ist es definitiv. Coole junge Spieler. Mal schauen, was er draus macht.
Ja, du hast gerade schon gesagt, Ime Udoka, ich weiß gar nicht genau, ist er jetzt schon Celtics-Coach oder ist er nur der Top-Favorit? Top-Favorit, ne?
Dann habe ich es falsch gelesen. Ich habe das so wahrgenommen, dass der jetzt safe ist.
Okay, wir können ja live hier im Podcast
Google anschmeißen.
Ich kann ja in der Zwischenzeit mal ein bisschen was zu Udoka sagen. Hab mich auch noch mal ein bisschen informiert über ihn, weil es mir ehrlicherweise kein so richtiger Begriff war. Also war auch Spieler in der NBA. Safe ist neuer Celtics Coach.
Yes.
Perfekt.
Okay. Ich wanke. Basketball.de. Ime Udoka wird neuer Head Coach der Boston Celtics. New York Times. Nets Assistant Ime Udoka nears deal to coach the Celtics. Beides nur ein paar Stunden auseinander. Also, wie auch immer, googelt selber. Wahrscheinlich ist er der neue Coach bei den Celtics.
Okay, sehr gut. Also, war selbst Profi. Hat aber ein bisschen gebraucht, bis er in die NBA kam. War vorher ein bisschen in der D-League unterwegs. Hat dann unter anderem bei den Portland Trailblazers gespielt. Hat jetzt keine grandiose Spielerkarriere hingelegt und dann 2012 auf den Trainerposten gewechselt, war da Assistant bei den San Antonio Spurs, also hat unter ja, vermutlich einem der besten Coaches aller Zeiten in Greg Popovich gelernt. Hat dann 2014 auch seinen ersten Titel als Assistant eingeheimst gegen die Miami Heat damals. Definitiv richtig, richtig geile Serie, wo die Spurs auch nicht unbedingt als Favorit reingegangen sind. Dann auch bei den Spurs war ganz interessant, Udoka war da damals ja so ein bisschen der Schlüssel für die Verpflichtung von Aldridge von den Portland Trailblazers, weil er in seiner in Aldridges Rookie-Saison damals mit ihm zusammen gespielt hat. Also hat auch so ein bisschen über den Trainerposten hinaus ein bisschen Einfluss. Und dann hat er noch ein paar andere Assistant-Jobs gehabt. 2019 war er bei den 76ers. Ob man da unter Brown so viel lernen kann, sei mal dahingestellt. Ja, es war böse, okay. Und jetzt 2020 ist er dann zu den Nets gewechselt, war da jetzt noch 2 Jahre, hat hier einen ordentlichen Playoff-Run mit den Nets mitgemacht und hat dann natürlich auch vermutlich, gehe ich mal davon aus, ein bisschen mitbekommen, wie man eben mit durchaus nicht einfachen Charakteren, mit Superstars umgeht, mit einem James Harden, mit einem Kevin Durant, mit einem Kyrie Irving. Von dem her auf jeden Fall interessante Wahl der Celtics. Und ich bin gespannt, wie er sich machen wird. Ist ja jetzt keine ganz unwichtige Entscheidung, die Brad Stevens da getroffen hat.
Eine krasse erste Station auf jeden Fall als Head Coach. Direkt Jason Tatum und Jaylen Brown da an die Hand zu bekommen. Im Prinzip spielst du direkt um Titel oder willst zumindest weit, weit kommen in den Playoffs. Dann noch bei den Celtics, absolute Traditionsfranchise. Auch nicht ganz selbstverständlich, finde ich, für eine Bostoner Franchise einen schwarzen Headcoach jetzt zu haben. Ist jetzt auch nicht so die Fangruppierung, die da oftmals als, wie drücke ich das jetzt möglichst politisch korrekt aus, am offensten ist gegenüber Minderheiten. Von daher spannende Geschichte. Vielleicht ändert sich da in der Franchise ein bisschen mal. Hätte ich definitiv nichts gegen. Brad Stevens wird da schon alles in die richtigen Wege leiten und dann schauen wir mal, was Udoka da mit den Celts in den kommenden Jahren reißen wird.
Sehr gut. Dann lass uns mal noch abschließend einem kurzen Thema kommen. Und zwar Team USA hat jetzt für Olympia das finale Roster bekannt gegeben. Und ja, man muss sagen, es hat wieder ein paar Absagen gehagelt, aber das Team liest sich doch relativ gut, muss man jetzt ehrlicherweise auch wieder sagen. Also Kevin Durant ist mit am Start, Devin Booker hat sich bekannt, Draymond Green, Damian Lillard, Zach LaVine, Jrue Holiday, Bradley Beal, Kevin Love, Chris Middleton, Jason Tatum, Bam Adebayo und Jeremy Grant. Also ich glaube, mit dem Roster kann Team USA auf jeden Fall zufrieden sein, oder?
Ja, grundsolide. Können sie auf jeden Fall um die Medaillen mitspielen.
Ja, ich fand's insofern ganz interessant, weil ja in den letzten Jahren doch schon auch viele Internationals wirklich als Superstars in der NBA sich hervorgetan haben und so ein bisschen drüber gesprochen wurde, ob die größten Stars jetzt überhaupt noch die Amis sind oder vielleicht doch zunehmend irgendwie Europäer oder andere Internationals. Aber wenn man sich das anguckt, da fehlen natürlich auch noch Namen wie LeBron, wie Steph Curry. Also definitiv auch wie gesagt einige Absagen. Ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein cooles olympisches Turnier. Ist auch schön, dass da wieder ein paar große Namen bei den US-Jungs dabei sind. Und ich bin gespannt, ob Kevin Love da ein paar neue Connections knüpfen kann, um endlich mal aus Cleveland wegzukommen.
Der einzige Grund, warum er da unbedingt dabei sein will.
Ja, das war tatsächlich ja, ich habe das wirklich gedacht, ne? Also es war mein erster Gedanke, yo, Love hat irgendwie Bock da, er bettelt da ein paar Jungs an, dass sie ihren GMs mal sagen, dass sie ihn holen sollen.
Ja, klar, warum nicht? Nicht total unwahrscheinlich. Da sind schon ganz andere Teams gebaut worden in diesen Olympia-Rostern. Ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile echt Bock auf Olympia an sich und auch auf das Basketballturnier. Ich glaube, das wird auch kein Selbstläufer für die Amis, selbst wenn man sich den Roster da anschaut, den du gerade vorgelesen hast. Ich glaube, da sind ein paar Länder dabei, die da durchaus ein Wörtchen mitreden möchten. Die typischen, die Spanier, die Franzosen, Australien, Kanada sicherlich insgesamt ja auch mit wahnsinnig vielen Spielern jetzt schon in der NBA vertreten. Die Serben haben in diesem Jahr in jeder irgendwie wichtigen Liga der Welt den MVP gestellt, egal ob Euroleague Euroleague in Spanien oder mit Jokic eben auch in der NBA. Könnte ein ganz geiles Turnier werden. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das im Sommer anzuschauen.
Absolut. Also ich auch. Wird bestimmt interessant.
Top. Dann haben wir doch unsere Themen für die Woche durch. Sind sehr gespannt jetzt, wie sich die Conference Finals weiterentwickeln. Und dann sehen wir mal, ob wir nächste Woche schon wieder ein Stückchen schlauer sind und ob vielleicht schon der erste NBA-Finalist so langsam aber sicher feststeht.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaut gerne mal bei uns auf der Plattform vorbei, thevibesmagazine.com. Da gibt's immer noch, wie schon das ganze Jahr über, mehr oder weniger täglich, einen neuen Artikel rund um die NBA, egal ob das irgendwelche Previews auf die Spiele sind, Spielberichte, Analysen, oder auch Off-Season, Artikel, was sollten beispielsweise die Brooklyn Nets jetzt in der Offseason tun? Schaut da gerne mal vorbei, ebenso unsere Social Media Kanäle @thevibesmag. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.